Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 42. Wenn das Krankenhaus zum Patienten kommt. Komplexe Soforthilfe mit dem neuen Medical Intervention Car.
Ich freue mich, hier zu sein im Klinikum Stuttgart. Ich freue mich ebenso, dass wir zwei ganz herausragende Gäste hier haben, Professor Kerst und Dr. Daniel Repple, beide hier im Klinikum Stuttgart und beide sehr engagiert in einem Bereich des Medical Intervention Cars, ein ganz besonders spezifisch auch hier und in wenigen anderen Städten vorrätiges Gerät, Gefährt, das hilft, Patienten direkt vor Ort auf ganz besondere Art und Weise versorgt zu werden, mit der hohen Expertise, fachübergreifend aus verschiedenen Bereichen hier vom Klinikum Stuttgart. Sie beide haben sich dazu bereit erklärt, dieses Medical Intervention Car mit ihrer Kompetenz, mit ihren Kompetenzen aus ihren Bereichen zu unterstützen. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen und fangen gerne an mit Herrn Professor Kerst. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie davon gehört haben, dass es dieses Medical Intervention Car geben soll, speziell für Ihren Bereich? Sie betreuen ja hier den gesamten Bereich ja der Kinder und Jugendliche ab dem 28. Lebenstag bis zum wahrscheinlich 18., manchmal möglicherweise noch darüber hinaus. Und was war also Ihr Gedanke, als Sie hörten, da soll es so etwas geben?
Dass es eine großartige Idee ist, gerade auch für die Kinder. Das ist nämlich überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass wir Expertise vor Ort bringen können von speziell und sehr, sehr gut ausgebildeten Kinderärzten, die nicht nur Kinderärzte sind, sondern auch Intensivmediziner oder Notärzte, diese Zusatzbezeichnung haben als Notarzt, dass wir diese Expertise vor Ort bringen können. Sonst ist es ja immer so, wir haben sehr, sehr gut ausgebildete Notärzte, die Kinder dann auf hohem Niveau ins Klinikum bringen. Aber so haben wir noch mal mehr Möglichkeiten, mit den Notärzten zusammen vor Ort Kinder noch besser zu versorgen.
Dann ging es ja ins Doing. Sie mussten das organisieren. Wie haben Sie Ihren Bereich organisiert, sodass einige Ärztinnen und Ärzte aus Ihrem Bereich für diese Aufgabe eingeteilt werden konnten?
Ich habe erstmal die Oberärzte mit ins Boot genommen. Wir haben sehr, sehr starke Oberärzte, gerade auch intensivmedizinisch. Wir verstehen uns ja als Maximalversorger in der Breite, aber auch in der Tiefe. Wir versorgen ja alle Kinder, die schwerst und lebensbedrohlich erkrankt sind in der Region, in der Metropolregion Stuttgart. Und die Oberärzte waren sofort Feuer und Flamme und haben sich nur überlegt, wie kriegen wir das eigentlich hin? Weil das natürlich noch eine zusätzliche Aufgabe ist, die logistisch nicht ganz einfach ist. Aber so ist es dann schrittweise gewachsen, auch durch den ganz wertvollen Input von den Oberärzten.
Ja, das überrascht so ein bisschen, weil Feuer und Flamme ist gut. Das würde man sich immer wünschen bei solchen Dingen. Die Realität sieht manchmal, nicht immer, aber manchmal anders aus. So dass doch viele sagen in solchen Fällen, oh, noch eine Aufgabe. Und wie sollen wir denn, wie können wir denn, wo bleibt mein Work-Life? Bei Ihnen war das offenkundig anders.
Ja, das ist auch etwas, was man als Chef nur dankend annehmen kann. Wirklich erklären kann man das nicht. Aber das ist schon eine besondere Intensivstation, also wo auch die Pflege immer schaut, wie kriegen wir eigentlich was hin? Und diskutiert wird nachher. Aber wenn ein schwerkrankes Kind kommt, wird erstmal geguckt, dass wir es stabilisieren, dass wir Platz haben und dass wir das maximal Mögliche tun. Und warum das so ist, ja, ich glaube, das sind einfach besondere Menschen.
Das erhofft man sich ja auch. Aber hier ging es ja darum, neben dieser herausfordernden Aufgabe, die Sie ja eh haben, die Sie gerade beschrieben haben, noch etwas zusätzlich zu machen, nämlich Kapazitäten bereitzustellen für ein Fahrzeug, für einen Dienst, der dann direkt zu den Patienten kommt. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, In welchen Fällen werden sie angefordert? Was sind, wenn man das sagen kann, typische Einsätze?
Die typischen Einsätze, oder vielleicht, ich fange nochmal mit dem Verständnis an. Dieses Verständnis, grundsätzlich etwas zu ermöglichen, hat sich eben auch auf diesen Bereich des Medical Intervention Cars ausgedehnt. Die haben einfach gesagt, ja, das kriegen wir irgendwie auch schon hin, ja. Und diese Offenheit, die hat dazu geführt, dass wir eben tatsächlich dann auch einsatzfähig wurden im Team. Auch die Fachärzte wurden mit eingebunden. Und zu Ihrer Frage nach den Fällen, die wir sehen, sind sehr unterschiedlich. Es ist eigentlich die gesamte Bandbreite der kinderspezifischen Notfälle. Und das geht vom einfachen Krampfanfall bei Fieber oder auch am Fieberkrampf bis zu Wiederbelebung im Kindesalter. Auch im frühen Kindesalter, im ersten Lebensjahr, wo man dann eben Hand in Hand zum Glück einfach mehr Expertise vor Ort hat. Und eben vor allen Dingen auch die kinderspezifische Expertise. Und um das vielleicht so ein bisschen zu erklären, die große Aufgabe ist die, ausreichend viel zu tun, aber auch nicht zu viel.
Wie meinen Sie das?
Also es gibt diesen berühmten Fall, ich glaube, Eleni hieß er, da wurde beim einfachen Fieberkrampf einfach zu viel getan und hat das Kind auch in Bedrängnis gebracht. Und das ist eben die große kinderärztliche Kunst, zu sehen, was ist notwendig, um ein Kind aus einer kritischen Situation herauszuholen, aber auch nicht mit allem, ich nenne das mal, zuzuschlagen, was Intensivmedizin kann. Und dadurch ein Kind eben auch in Bedrängnis zu bringen.
Wie wird bei Ihnen entschieden, ob dieses Medical Intervention Car kommt oder eine andere Art der Rettung initiiert wird?
Also die Primärrettung läuft ja gut etabliert oder sehr gut etabliert in den Notarztstrukturen. Und die Notärzte sind ja auch vorbereitet auf Kindernotfälle auf hohem Niveau. Aber was wir eben doch gesehen haben, es gibt eben ganz spezielle Fragestellungen, wo es eben wertvoll ist, diese Expertise vor Ort zu bringen. Das heißt also, normale Alarmierung läuft sowieso. Und um das zu erklären, warum ist es trotzdem eine gute Entwicklung? Weil wir gesehen haben, wenn wir den Patienten ins Krankenhaus bringen, verlieren wir ja Zeit. Das heißt, der Trend, der überall in Deutschland stattfindet, dass wir versuchen, eigentlich das Krankenhaus zum Patienten zu bringen, um das vereinfacht zu sagen, ist eben auch für die Kinder wertvoll. Expertise vor Ort, also das Krankenhaus vor dem Patienten zu bringen. Und da ist es eine einzigartige Ergänzung des Notarztsystems mit diesem Gedanken und mit der Kompetenz.
Welche sind häufige Fälle oder häufigere Fälle, die Sie haben, die Sie vorfinden oder bei denen Sie gerade auch bei Kindern und Jugendlichen das Medical Intervention Car in Marsch setzen, in Gang setzen und damit dann direkt helfen?
Wir sind dabei, das ja auch auszuwerten, wie jetzt die Einsätze tatsächlich im Alltag waren. Es sind ein Teil die Fälle, die sich auch zum Glück dann als relativ harmlos herausstellen. Aber es sind auch einige Fälle dabei gewesen, wo es wirklich um Minuten geht, wo Kinder wiederbelebt werden mussten. Und wir werden dann nochmal genau schauen, wo ist dann die große Verbesserung für die Kinder da, in welchem Bereich. Aber das, was sich hier so abzeichnet, wir werden viel häufiger angefordert, als eigentlich primär erwartet. Wir dachten, der typische Bereich wird der Erwachsenenbereich sein und auch die Neugeborenen. Nein, aber es sind eben auch die Kinder. Also gerade im frühen Lebensalter, also die ersten Lebensjahre, werden wir doch viel häufiger mit dazu gefordert, als zunächst angenommen.
Spannend. Herr Dr. Repple, wie war das bei Ihnen? Was war Ihr erster Gedanke, als Sie davon gehört haben? Und wie bringen Sie sich ein?
Wir waren schlichtweg begeistert, als wir gehört haben, dass es hier eine Möglichkeit gibt, uns als Modul mit unserer Herz-Lungen-Maschine einzubringen. Wir bieten die extrakorporale Reanimation, also den Anschluss an die Herz-Lungen-Maschine unter laufender mechanischer Reanimation, jetzt seit gut 5 Jahren. Strukturiert an, konnten dies aber bisher nur in unseren Räumlichkeiten anbieten. Also in unserem Herzkatheterlabor oder in unserem Schockraum auf unserer Intensivstation waren immer darauf angewiesen, dass der Notarzt uns die Patienten zeitgerecht bringt, einliefert in unser Haus. Wir saßen sozusagen schon auf gepackten Koffern im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir schon zuvor sporadisch in andere Kliniken zum Beispiel gefahren sind, um dort Patienten in Bedrängnis an die Herz-Lungen-Maschine zu kanülieren, sodass wir schon eine Vorauswahl, eine an Material in transportabler Form gepackt hatten. Deswegen waren wir dann schlichtweg einfach nur begeistert, sozusagen diese immer improvisierten Einsätze jetzt in ein professionelles Format umzuwandeln.
Es gibt viele, die medizinisches Wissen haben, die uns zuhören. Es gibt einige, die interessiert sind, auch viele. Aber ich denke, für alle ist spannend, wenn sie einmal erklären, diese Herz-Lungen-Maschine, die stelle ich mir immer noch relativ groß und voluminös vor. Wie ist es gelungen, die zu einer transportablen zu machen, die in den Einsätzen eben in dem Medical Intervention Car genutzt werden kann?
Die Herz-Lungen-Maschine hört sich sehr hochtechnisiert an, aber es gibt doch mittlerweile kompakte Aufbauten, die, sagen wir mal, die Größe von einer kleineren Sporttasche haben, die gut in unserem Medical Intervention Car verstaut werden können, die gut getragen werden können und auch über spezielle Halterungen besitzen, um sie dann später in einem Rettungswagen oder im Helikopter zu transportieren.
Ist es eine Spezialanfertigung gewesen jetzt hierfür oder gab es dieses Modell schon national, international?
Dieses Modell ist schon national und international, das wir verwenden, schon seit ein Jahrzehnt auf dem Markt. Ja.
Und wann kommt diese Herz-Lungen-Maschine, gerade auch die transportable, zum Einsatz?
Idealerweise nach 16,5 Minuten.
Das ist die Zeit, nachdem ich einen Unfall hatte. Aber was muss mit mir, hoffentlich nicht mit mir, mit keinem von uns oder auch den Zuhörern sein, damit man sagt, okay, Herz-Lungen-Maschine, Marsch.
Ich hatte jetzt die 16,5 Minuten betont, weil das ist die Zeit, nachdem, zumindest nach der aktuellen retrospektiven Studienlage, ein Patient davon profitiert, wenn er nach 16,5 Minuten noch nicht einen Spontankreislauf entwickelt hat unter den gängigen etablierten Reanimationsmaßnahmen, dann wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von dem Anschluss an eine Herz-Lungen-Maschine profitieren. Wir haben trotzdem sehr enge Zeitfenster. Wenn Sie jetzt bedenken, bis der Patient ins Krankenhaus verbracht wird, verstreicht sehr viel Zeit. Und wir sprechen hier von der goldenen Stunde, analog zum Traumageschehen der extrakorporalen Reanimation. Der Patient sollte spätestens nach einer Stunde an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Das stellt natürlich alle Beteiligten im Rettungswesen vor eine enorme Herausforderung. Und hier, um bei Herrn Professor Kerst anzuknüpfen, bringt das Medical Intervention Car natürlich erhebliche Zeitvorteile, wenn der Patient nicht wie früher zu uns ins Krankenhaus verbracht werden kann, sondern wir die Herz-Lungen-Maschine zum Patienten verbringen können. Und da Zeiten schaffen bis zu 30, 40 Minuten nach Kollaps zur Reperfusion, also zu einer Übernahme der Herzfunktion durch die Maschine.
Ist das die gängigste Art des Zusammenbruchs, dann der Kollaps, oder was sind Symptome oder auch Krankheitsbilder, die Sie auf den Plan rufen?
Also die häufigste Ursache für die außerklinische Reanimation, extrakorporale Reanimation, sind tatsächlich komplette Herz-Kreislauf-Stillstände. Die sind vielfältig in ihrer Natur. Die häufigsten sind natürlich vom Herzen selbst bedingt, durch Herzrhythmusstörungen, oftmals verursacht durch einen Herzinfarkt. Ein Teil der Patienten erleidet auch eine Lungenembolie durch Blutgerinnsel, die Lungenstrombahn komplett blockieren. Und es gibt aber auch Patienten, sozusagen, denen können wir dann trotz Herz-Lungen-Maschine nicht mehr helfen. Das sind zum Beispiel Patienten, die einen Einriss der Hauptschlagader oder Ähnliches entwickelt haben. Da ist leider dann auch der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine nicht zielführend.
Nun gibt es ja auch Fälle, das sind schon Teams von anderen Ärzten vor Ort. Vielleicht die Frage an Sie beide gerne nacheinander. Wie koordinieren Sie sich vor Ort mit den Teams und wie, ich sag's mal salopp, kommen Sie sich nicht ins Gehege dort?
Also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir versuchen da zunächst allen klarzumachen in dieser Ausnahmesituation, dass wir da sind, um zu unterstützen. Wir bieten uns an. Das haben wir auch im Vorfeld in Schulungen für den Rettungsdienst für externe Notärzte klar gemacht. Die Einsatzleitung und die letztendliche Entscheidung, ob eine extrakorporale Reanimation durchgeführt wird, obliegt immer noch dem ersteintreffenden Notarzt. Wir bieten uns an. Wir versuchen die Teams in einem ersten Timeout, wenn wir ankommen, zusammenzuführen. In diesem ersten Timeout werden dann noch wichtige Einschlusskriterien oder Positivkriterien abgefragt, durchbesprochen, ob dieser Patient, den wir vorfinden, sich dazu eignet, an die Herz-Lungen-Maschine, ob es aussichtsreich ist, diesen Patient an die Herz-Lungen-Maschine anzuschließen. Und dieses erste Timeout bringt doch oft eine Verknüpfung der Teams vor Ort und alles Weitere wird dann im kollegialen Miteinander ablaufen. Alle von uns Beteiligten, Oberärztinnen und Oberärzte und auch ich sind auch Notärzte, das heißt, wir kennen auch die Abläufe in der Präklinik, wie man sich da am besten einfügt.
Professor Gerst, wie ist das bei Ihnen?
Also ich habe da bisher überhaupt gar nichts Problematisches aus den einzelnen Teammitgliedern gehört, sondern ich glaube, man ist da immer froh, dass beides vorhanden ist, die Notärzte, also mein Team, dass Notärzte schon vor Ort sind, sich einen Überblick über die Lage geschaffen haben, dass die Informationen schon mal da sind. Und ich glaube, umgekehrt ist es so, was ich auch raushöre, dass man sich freut, dass eben auch ein Pädiater ist, der einfach nochmal dieses kinderspezifische Wissen nochmal mit an Bord bringt. Ja.
Gibt es in der Kindermedizin eigentlich Entwicklungen, die man sehen kann? Gibt es jetzt Krankheitsbilder, Krankheitsverläufe, die es früher so nicht gab? Gibt es neue Krankheitsbilder, die Sie sehen, schwere oder auch nicht so schwere? Gibt es Dinge, die es nicht mehr gibt, so stark?
Ja, eine spannende Frage. Wir sehen sicherlich mehr chronisch kranke Kinder, die auf ihre chronische Erkrankung, weil die Medizin ja erfolgreich ist für Kinder, was ja eine sehr gute Nachricht ist. Aber diese chronisch erkrankten Kinder können natürlich auch noch zusätzlich akut erkranken. Und gerade dafür ist das Medical Intervention Car eben auch besonders hilfreich, weil die natürlich schon mal Vorerkrankungen haben, die eben ganz relevant sind zu berücksichtigen. Auch da hilft es eben, wenn dann die Notfallexpertise des Notarztes vor Ort zusammen noch auch ergänzt wird durch einen Kinderarzt, der eben auch diese chronischen Erkrankungen besser einzuschätzen weiß.
Können Sie ein Beispiel sagen? Also chronische Erkrankungen, in welcher Form sehen Sie die?
Also das können verschiedene, es ist ein ganzer Formkreis, wie eben Pädiatrie umfasst ja eigentlich alles, was auch die Erwachsenenmedizin sieht, unspezifisch noch angeborene Erkrankungen, die es jetzt mittlerweile ja auch mehr ins Erwachsenenalter schaffen, weil eben die Medizin besser geworden ist. Zum Beispiel, so einen Fall hatten wir noch nicht, aber das wird auf uns zukommen, ein dialysierter Patient, der eben plötzlich auch noch ins Herzversagen rutscht.
Ja.
Da ist es dann schon gut. Man kennt sich dann überhaupt aus, wie ist das überhaupt einzuschätzen vor Ort oder andere chronische Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen, die schneller und akuter noch kranker werden. Aber da bin ich gespannt auf das, was wir dann im Alltag dann sehen werden.
Mhm.
Zu Ihrer Frage, was sehen wir Neues? Das ist eigentlich eine ganz wichtige Botschaft von diesem Medical Intervention Car. Wir sprengen ja Grenzen oder überschreiten Grenzen mit dem Medical Intervention Car. Das geht nicht nur darum, dass wir das Krankenhaus vor Ort bringen, so vereinfacht gesagt, sondern auch in der Interdisziplinarität, also in der Zusammenarbeit mit den Notärzten, aber auch untereinander. Deshalb war mein Team auch begeistert. Wir haben eine extrem enge Kooperation sowohl mit der Anästhesie als auch mit der Neonatologie als auch mit der internistischen Intensivmedizin, mit Dr. Daniel Repple. Und ich denke, das ist einzigartig. Und da sprengen wir wirklich tatsächlich Grenzen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Kind an der ECMO im septischen Schock. Und es lebt dank der ECMO. Das sind Grenzen, die wir überschreiten, die wir früher nicht gemacht haben. Und wir sehen auch die ersten Erfolge. Vor allen Dingen auch, dass die Kinder in dieser Zusammenarbeit bessere Chancen haben. Früher haben wir geglaubt, das ist gar nicht möglich. Aber wenn man so Medizin betreibt, wie wir das hier in Stuttgart verstehen, schaffen wir für die Kinder plötzlich öffnet sich eine Tür, die vorher unvorstellbar sind. Also auch Kinder, die im Kreislaufversagen sind und dann tragischerweise auch mal herztransplantiert werden müssen. Bisher, jetzt klopfe ich auf Holz, sind alle in einem exzellenten neurologischen Zustand dann in ein Transplantationszentrum geflogen worden. Und das ist ein Erfolg dieser grenzenüberschreitenden Medizin, die sowohl hier innerhalb des Klinikums Stuttgarts stattfindet, als auch eben mit den Notärzten vor Ort.
Das ist ja tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist eine Glaubensfrage auch. Es gibt vereinfacht im Grunde drei Richtungen. Einmal die reine Notfallversorgung, die auch so aufgestellt ist, dass da eben Notärzte, all die damit zu tun haben, Notfallpatientinnen und Patienten betreuen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, okay, Notfallmedizin ist so wichtig, das muss interdisziplinär angelegt sein, aber unter dem Schirm der Notfallmedizin, die dann eigene Bereiche haben, die steht dann oben drüber Notfallmedizin, wo dann eben die verschiedenen Bereiche integriert werden. Das sind dann Notfallmediziner aus dem Bereich Anästhesie, aus dem Bereich Pädiatrie oder verschiedene Sachen. In Essen, glaube ich, kann man das sagen. Da ist ja Professor Kill und jemand, der einen solchen Ansatz hat, vertritt und eben ihn auch in die Struktur gegossen hat. Und hier, so scheint es mir, einen sehr, sehr spannenden, wo die Bereiche weiterhin selbstständig agieren, wobei aus den Bereichen heraus wesentliche Teile, zum Teil 11, 12 Ärztinnen und Ärzte ihren Beitrag leisten, Teile ihrer Arbeitskraft bereitstellen, ihrer Zeit bereitstellen, um zusätzlich in einem aber ebenfalls sehr organisierten und hier in diesem Fall sehr innovativen, sehr neuen Feld aktiv zu sein und eben auch eine besondere moderne Form der Notfallmedizin zu leben. Ist das so in etwa die Philosophie, die Sie hier vertreten?
Ja, ich denke, Sie haben das sehr schön beschrieben. Notfallmedizin ist ein großer, ein extrem herausfordernder, eigenständiger Bereich. Und durch Eigenständigkeit sind ja dann Entwicklungen überhaupt erst möglich. Und so gibt es eben auch den Bereich der internistischen Intensivmedizin, in der pädiatrischen Intensivmedizin. Und diese Entwicklungen, die in jedem Bereich stattfinden und sehr erfreulich sind, aber die natürlich zu ergänzen durch eine viel bessere Vernetzung, schafft eben einfach Möglichkeiten, die wir vor Jahren nicht für möglich gehalten haben. Wir haben zum Beispiel gemeinsam in dieser Kooperation einen 16-jährigen Jungen behandelt, der eigentlich keine Überlebenschancen hatte. Und jetzt ist er wieder in der Schule. Das geht eben nur über diese Interdisziplinarität. Das war in einem anderen Krankenhaus, wo wir als Team hingefahren sind. Und das Team hat eben, jeder hat seine Aufgaben auf höchstem Niveau gemacht. Die dort schon vorhandenen Chirurgen, Anästhesisten haben das perfekt gemacht. Und wir haben dann lediglich ergänzt. Und als Team haben wir gemeinsam gewonnen.
Da fragt man sich, warum gibt es das nicht häufiger?
Das ist eine wirklich spannende Frage.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke, manchmal muss man sich auch einfach finden und dann sehen, dass man Gemeinsamkeiten hat. Ich denke, unser Indexfall war auch eine junge Patientin, 15 Jahre, wo wir sozusagen uns in unserem Schockraum getroffen hatten und zum ersten Mal beide Teams eine junge Patientin unter Reanimation betreut haben und dann gesehen haben, dass wir uns eigentlich sehr stark ergänzen in dem Bereich der extrakorporalen Verfahren, dass wir zum Teil das Material haben, die Kollegen der pädiatrischen Intensivmedizin, das Fingerspitzengefühl für kleine Gefäße, für jüngere Patienten. Durch diesen ersten gemeinsamen Fall sind bei uns einfach natürliche Strukturen dann gewachsen.
Die Frage ist ja tatsächlich wirklich spannend. Und warum ist das eigentlich so? Vielleicht fängt es damit an, dass wir hier am Klinikum Stuttgart so nah beieinander sitzen. Also wir sind ja gerade mal 3 Minuten zu Fuß rüber in den Erwachsenenbereich. Umgekehrt ist es für euch ja eben dann eben genauso entsprechend schnell bei uns. Und also die räumlichen Strukturen ermöglichen das schon einmal. Und dann, wenn man schon mal eng beieinander ist, dann sieht man plötzlich den Patienten, wo man denkt, warum machen wir das nicht eigentlich schon immer so, wie wir es jetzt machen? In dieser Entwicklung haben wir dann ja weitergedacht und haben festgestellt, dass wir in dieser Zusammenarbeit eben ein umfassendes ECMO-Zentrum gründen können, als, wir nennen es COSMOS, Comprehensive ECMO-Zentrum Stuttgart, wo wirklich alle Disziplinen dabei sind. Die Anästhesisten, die Neonatologen, die Kollegen, also die von Herrn Dr. Daniel Repple ja geleitet, von der internistischen Intensivmedizin, die Kinderkardiologen sind dabei, die pädiatrischen Intensivmediziner, auch die Frau Papst von Ohain als Leiterin der Kinderherzchirurgie und Chirurgie angeborenen Herzfehler ist mit dabei, die Kardiotechniker sind dabei. Und deshalb haben wir tatsächlich diesen Namen vergeben, der auch einen Anspruch erstmal kommuniziert, an dem wir aber natürlich weiter arbeiten.
Das ist großartig, auch vor dem Hintergrund. Ich meine, Sie sitzen hier sehr harmonisch beieinander. Sie sind alle beide Koryphäen in Ihren Bereichen. Sie sind natürlich mit den elementaren Dingen des Lebens befasst. Sie retten Leben wahrscheinlich jeden Tag und hätten allen Anspruch dann auch auf Abgrenzung ihrer Bereiche, auf selbstbewusstes Arme ausfahren, was man ja auch gelegentlich bei Medizinern findet, ein solches Verhalten. Und vor allen Dingen finden wir dieses Verhalten ja sehr, sehr viel in unserer Gesellschaft, wo es darum geht, sich abzugrenzen, seinen Bereich zu sichern, vielleicht auch keine Innovationen zuzulassen, weil sie mir irgendwie meinen Bereich teilweise dann auch da hinterfieren, reinregieren oder ich etwas abgeben oder zur Verfügung stellen muss. Aber das Gegenteil sehe ich hier. Und ich frage mich immer noch, hat es damit zu tun, dass Sie eben dem Helfen gewidmet sind, Ihren ärztlichen Eid zu ernst nehmen? Aber was macht es aus, tatsächlich, dass Sie sagen, hey, wir sind bereit dazu, Teile unseres Egos vor der Tür zu lassen und engagieren uns in diesem Bereich? Und es wird sogar sowas wie COSMOS daraus, trägt das Ganze noch weiter und versucht das eben, den Wagen, den MIG eben, in eine neue Struktur, noch größere Struktur zu gießen.
ECMO-Therapie und Abgrenzung sind zwei Begriffe, die stehen eigentlich konträr gegeneinander. Wenn man ein ECMO-Zentrum aufbaut, wird man sehen, dass wir fast alle in einem Maximalversorger, alle mit allen Abteilungen, mit allen Kolleginnen und Kollegen interdisziplinär wie interprofessionell Schnittpunkte plötzlich hat. Und die ECMO-Therapie beginnt natürlich mit dem rein technischen Kanülieren, mit der Anlage von den Kanülen. Aber dann fängt die Herausforderung erst an. Und den Patienten dann von der präklinischen oder innerklinischen Kanülierung wieder von der Kanüle weg in selbstständiges, neurologisch intaktes Überleben zu bringen, das bedarf der ganzen Infrastruktur, der ganzen Macht von einem Maximalversorger.
Was passiert denn mit einem Patienten, wenn er an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird?
Wir kommen zu dem Patient an der Stelle des Kollapses. Er wird mit einem ungefähr 2x3 Meter messenden sterilen Tuch abgedeckt. Es bleiben nur die Leisten frei. Wir beginnen dann, der Kollege vom MIG arbeitet uns zu. Wir beginnen dann, die Leisten vorzubereiten, die Gefäße zu sichern mit sogenannten Schleusen unter Ultraschallkontrolle. Werden zunächst kleine Schleusen in eine Arterie und in eine Vene vorgelegt, durch die dann in einem zweiten Schritt die eigentlichen Kanülen der Herz-Lungen-Maschine eingeführt werden über eine Draht. Technik, über eine Wechseltechnik, über Drähte, die dann letztendlich Blut aus dem rechten Herzen entnehmen und in die Aorta, in die Hauptschlagader wieder zurückgeben. Zum Beispiel die Entnahmekanüle ist bei einem Erwachsenen mit einem Durchmesser von 8-9 Millimeter fast fingerdick, nur um so die Dimension sich vorzustellen. Das trainieren wir auch in Kooperation mit unserem Simulationszentrum, in unter 10 Minuten durchzuführen. Also nach Eintreffen beim Patienten streben wir einen Anschluss an die Herz-Lungen-Maschine über die Kanülen innerhalb von 10 Minuten an. Dann ist erstmal vermeintlich ein bisschen Ruhe eingekehrt. Der Patient wird wieder mit Sauerstoff angereichert und Blut durchströmt. Die externe Herzdruckmassage kann dann aufgehört werden, beendet werden. Und dann kommt die Entspannungsphase, währt aber nur wenige Sekunden, weil der nächste Gedanke ist, ich habe jetzt zwar das Herz ersetzt, aber ich muss das Herz ja auch noch retten. Ich muss die zugrunde liegende Störung beheben. Die Herz-Lungen-Maschine ist nur eine Überbrückung, bis dann zum Beispiel ein verschlossenes Herzkranzgefäß im Herzkatheter wieder eröffnet ist, eine Lungenembolie über ein kathetergestütztes Verfahren entfernt ist oder eine schwere Herzrhythmusstörung behandelt ist. Das heißt, der Patient wird dann in das nächstgelegene und geeignete Krankenhaus verbracht und dann erstmal dieser Diagnostik und Therapie unterzogen.
Ich habe einen Freund, der ist beim Joggen zusammengebrochen, sehr prominenter Anwalt, wurde dann großartig versorgt, erst versorgt, kam dann auch in ein tolles Krankenhaus in Hamburg, das auch spezialisiert war, hatte dann auch den richtigen Arzt, aber hätte sicherlich einen weniger schweren Verlauf gehabt, wenn er diese lebensrettende Maßnahme im MIG dort gehabt hätte, mit der Möglichkeit, Sauerstoff und entsprechend dann wieder einzuführen, auch auf dem Weg offenbar dann auch ins Krankenhaus. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Mediziner zu werden und sich insbesondere um das Wohl der Kinder zu kümmern?
Das ist auch eine interessante Frage. Letztendlich schreibt sie dann das Leben selber, ja. Ich habe damals überlegt, ob ich Architektur mache oder Physik. Und hatte nur so eine vage Vorstellung und dachte, ach, als Hausarzt wird es eine gute Aufgabe sein, sich um Menschen zu kümmern. So habe ich mal angefangen, Medizin zu studieren. Und
ein bisschen, also bei allem Respekt bei Hausärzten, aber ein bisschen mehr hinzugekommen, Herr Professor Kersten.
Ja, wobei ich auch großen Respekt habe dafür, für das große Wissen und die Kompetenzen, die ein Hausarzt
absolut,
hat.
Absolut, haben wir alle. Jetzt, so war es ja auch nicht gemeint, nur es ist, glaube ich, ihre zeitliche, weiß ja auch gar nicht, ob das der Fall ist, weil Hausärzte auch viel arbeiten, aber auf jeden Fall hat sich ja ein bisschen noch etwas anderes entwickelt.
Ja, ich glaube, das ist so ein nicht planbarer Lebensweg. Ich war früher an der Uniklinik in Freiburg, bin dann aus privaten Gründen an die Uniklinik nach Tübingen. Und dort wurde ich im Rahmen der Rotation auf der Intensivstation eingesetzt und habe festgestellt, es ist eigentlich das, was mich interessiert. Ja, und dann fand ich die Kinderkardiologie auch noch eine super spannende, nicht nur Ergänzung, sondern es ist auch ein eigener Bereich, der ganz viel Eigenständigkeit erfordert, damit man den Kindern, die ja sehr komplexe Herzfehler haben, auch gerecht werden kann. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann irgendwann mal beschlossen habe, das möchte ich weiterverfolgen. Also eine Summe aus letztendlich Zufälligkeiten, aber auch dann eben, wo ich dann festgestellt habe, das ist eine so große Aufgabe und komplexe und spannende Aufgabe, die einfach großartig ist.
Großartig, wenn Sie helfen können, aber auch, glaube ich, mit erheblichen Belastungen verbunden, wenn es mal nicht der Fall ist. Wie gehen Sie damit um?
Harte Frage auch letztendlich, ne? Weil ich antworte Sie mal vom Ende her. Ich habe mir mal vorgenommen, wenn es mich nicht mehr tangiert, dann höre ich auf. Oder anders beantwortet, ist es eine Motivation, es besser zu machen? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der beste Umgang mit solchen schwierigen Situationen.
Ja, Herr Dr. Repple, nicht jedem ist ja auch in die Wiege gelegt, Experte zu werden für Herz-Lungen-Maschine und auch solche komplexen Gleichsichtigkeiten. Wir haben über die Ansprüche auch, Kinderkardiologie ist ja auch ein wahnsinnig umfassendes, komplexes Feld. Aber auch Ihres ist ja etwas, was hoch spezialisiert ist. Wir konnten es nachvollziehen, als wir uns einmal mitgenommen haben, quasi in den MIG und beschrieben haben, wie die Aufgaben sind. Dann, man muss sich das ja vorstellen, in einer möglicherweise Unfallsituation vor Ort irgendwo, nicht im OP, sondern mobil und dann so spezifisch, so hochkomplex. Wie sind Sie in diesem Bereich vorgestoßen und was war Ihre Motivation?
Vor jetzt ein bisschen mehr als 5 Jahren hatten wir uns zum ersten Mal mit dem Thema befasst, die extrakorporale Reanimation anzubieten. Als erstes Haus auch hier in der Umgebung, das in einem strukturierten Setting 24/7 anzubieten.
Aber doch im Haus.
Im Haus, ja. Ich glaube, wir wir wussten damals nicht, was wir tun. Auf was wir uns einlassen.
Außer Medizin.
Auf was wir uns einlassen. Medizin. Und wir haben dann irgendwann mal gesehen, was die extrakorporale Reanimation, ob jetzt innerklinisch zuerst oder dann außerklinisch, was das für ein mächtiges Werkzeug ist, plötzlich Patienten zu helfen, die per Definition keine oder nur noch niedrige einstellige Überlebenschancen haben. Und wir hatten dann letztendlich hier damit begonnen, uns immer mehr damit befasst. Wir haben gemerkt, dass wir unser Portfolio, unser Angebot immer weiter erweitern müssen, aus jedem Rückschlag lernen müssen, keinen Stein nicht umgedreht zu lassen. Und so hat sich das zu einer Dynamik entwickelt, auch im Zusammenspiel mit einem tollen Team, mit einer tollen Infrastruktur, mit tollen Kollegen, mit tollen fachübergreifenden Kooperationen, dass sich da eine unglaubliche Dynamik dahinter entwickelt hat, die uns jetzt hierher gebracht hat, wo wir heute sind. Ich glaube, wenn wir es hätte planen müssen, hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, aber einfach diese Eigendynamik und die Motivation daraus, aus dieser eigentlich Revolution im Bereich der Reanimation, die hat uns hierher gebracht.
Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse wünschen Sie, erhoffen Sie durch dieses MIG-Projekt?
Also was wir jetzt schon sehen, ist, ohne dass wir es jetzt schon wissenschaftlich statistisch nachweisen können, aber dass wir tatsächlich Grenzen sprengen. Also als schönes Beispiel ist eine Patientin, diese Indexpatientin, die Daniel angesprochen hatte, mit dem pH, du weißt es, glaube ich, besser, es waren 6,8, wo wir früher gesagt haben, das geht nicht, die ist neurologisch komplett unauffällig und geht ganz normal in die Schule wie andere 11-, 12-Jährige, mittlerweile ist sie ein Jahr älter geworden, eben auch. Und das haben wir nicht geglaubt und das wird sicherlich auch wissenschaftlich so eine Evidenz sein, wenn wir sehen das ja nicht nur bei dieser Indexpatientin, sondern auch bei anderen Patienten, dass die Indikation, wann ist eine ECMO-Therapie indiziert, das Feld wird umgeschrieben.
Diese Patientin, die Sie beschrieben haben, vielleicht können Sie nochmal bei aller Wahrung der Anonymität, aber einmal beschreiben, was war besonders und wie ist es gelungen oder durch Ihre Erkenntnisse ihr zu helfen?
Also ganz allgemein ist es wichtig, dass eine professionelle Reanimation stattfindet und dass dann, wenn die Lücken los war, wir die pH-Kriterien eingeschränkter sehen. Da haben wir natürlich noch mal mehr Erfahrungen im Erwachsenenbereich, weil es häufiger ist. Und bei dieser Patientin konkret war es so einfach, dass das CO2 auch sehr hoch war und zum niedrigen pH geführt hat und dass sich das Team deswegen aus diesem Grunde auch dafür entschieden hat, weiterzumachen. Nicht nur, weil es eine Elfjährige ist. Wir wollen ja auch nicht dann Leid erzeugen durch einen wenig umsichtigen Einsatz der ECMO. Also wenn das neurologische Outcome schlecht ist, dann leidet ja das gesamte Behandlungsteam auch mit und fragt sich, haben wir das eigentlich richtig gemacht? Aber in dem Fall war das eine sehr, sehr gute Überlegung, dass eben das CO2, wenn es sehr hoch ist, zum Zeitpunkt der Reanimation eben eingeschränkt zu beurteilen ist. Der andere Fall, was eben auch einzigartig war, ein 15-jähriger Footballspieler, der war einfach auch eine professionelle In-Hospital-Reanimation erfolgt und auch der ist neurologisch einwandfrei. Der hat noch auf der Intensivstation seine Hausaufgaben wieder gemacht.
Aber das kam durch das Zusammenspiel der Kräfte?
Ja. Und da wird es noch spannend sein, was sind denn eigentlich die neuen Indikationen, die richtigen Indikationen, wo wir optimal den Menschen helfen, die dann auch ein sehr gutes Outcome haben und möglichst die richtige Entscheidung treffen, dass wir aber auch nicht eben zu spät oder die falschen Indikationen nehmen und dann sehr viel Leid erzeugen.
Ja. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Professor Kerls, Herr Dr. Repple, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und danke für Ihren großartigen Einsatz hier mit dem MIG im Klinikum Stuttgart und darüber hinaus.
Wir danken Ihnen.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.